Heute ist der Safe Abortion Day und ich spreche jetzt darüber mit Ines Scheibe von dem Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung. Guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Heute findet, wie gesagt, der Safe Abortion Day statt. In über 60 Städten gibt es deswegen Kundgebungen und Aktionen. Was fordert ihr denn als Bündnis für diesen Tag?
Wir sind als Bündnis angetreten, weil wir sagen, es gibt jetzt 150 Jahre den Strafgesetzparagrafen, der den Schwangerschaftsabbruch regelt im Paragraph 218. Und das ist in diesem Jahr natürlich der Schwerpunkt. Diese 150 Jahre, denken wir, ist schon viel zu lange. Es ist Zeit, dass wir eine neue Regelung finden in Deutschland, dass den Rechten ungewollt Schwangerer besser entsprochen wird und Ärztinnen nicht mehr kriminalisiert werden, dass das Thema Schwangerschaftsabbruch, das ja eigentlich ein gesundheitspolitisches Thema ist und vor allen Dingen mit der reproduktiven Gesundheit, natürlich auch mit der sexuellen Gesundheit zusammenhängt, einfach neu angegangen werden muss, so wie es auch internationalen Verpflichtungen, die Deutschland eingegangen ist, entspricht. Wir fordern ganz kurz gesagt, dass der Schwangerschaftsabbruch legal, sicher und kostenfrei ist.
Ja, du hast gerade schon die Geschichte der Schwangerschaft oder des Verbotes von Schwangerschaftsabbrüchen in Deutschland angesprochen. Wenn wir jetzt auf diese 150 Jahre blicken, gab es ja durchaus regressivere und progressivere Zeiten. Wie würdest du gerade die aktuelle Zeit bewerten? Ist diese Bewegung auf Selbstbestimmung eher in der Defensive oder dann doch eher gerade optimistisch, da gerade Erfolge erringen zu können?
Wir haben natürlich Anfang des Jahres gedacht, wir können, weil es in diesem Jahr auch ein Wahljahr ist und weil wir gehofft haben, dass wir auch eine neue Regierung, ein neues Parlament bekommen, hatten wir ganz viel Hoffnung darauf gesetzt, dass es doch einen deutlichen Ruck geben kann in den nächsten 4 Jahren hier in Deutschland. International gesehen ist es natürlich so, dass wir seit ungefähr 15 Jahren schon eine ziemlich starke zunehmende Bewegung des Antifeminismus haben, die sich gegen sozusagen natürlich gegen legale Schwangerschaftsabbrüche richten. Wir sehen die Entwicklung in Polen, die sich jetzt auch im letzten Jahr nochmal verschärft hatte und der Schwangerschaftsabbruch für Frauen in Polen, also in unserem Nachbarland, fast kaum noch möglich ist. Aber wir haben natürlich auch erfreuliche Entwicklungen, so zum Beispiel in Argentinien, die eine Liberalisierung in einem katholischen Land erreicht haben, genauso wie in Irland. Also es gibt international gesehen sehr ermutigende Entwicklungen und wir denken, Deutschland sollte innerhalb von Europa nicht mehr mit zu den Schlusslichtern gehören. Also ich hatte gerade über Polen gesprochen, das ist natürlich noch viel schlimmer, aber auch in Deutschland ist der Schwangerschaftsabbruch nach wie vor eine Straftat und rechtswidrig. Und das ist, finde ich, ein Zustand, der einfach nicht mehr so akzeptiert werden kann.
Du hast ja gerade schon Irland und Argentinien angesprochen. Das waren zwei Beispiele, auf die ich jetzt auch nochmal hier zu sprechen kommen wollte. Wieso oder was glaubst du, hat so gut funktioniert in diesen Ländern, dass dort eben eine Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen durchgesetzt werden konnte, anders als in Deutschland, wo ja immer noch die Kriminalisierung vorhanden ist, aber ja auch zunehmend ÄrztInnen fehlen, die solche Abbrüche durchführen?
Ja, also das eine hängt mit dem anderen zusammen. Also was ist dort gut gelaufen in Argentinien? Ich glaube, da könnten wir sozusagen sehr viel lernen, dass es einerseits eine breite zivilgesellschaftlichen Protest gab, eine ganz breite Protestbewegung gegen diese sehr auch damals restriktiven Maßnahmen zum Schwangerschaftsabbruch. Also es gab ja auch das Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen, nur ganz wenig Ausnahmen in Argentinien. Viele Frauen haben mit ihrer Frauengesundheit bezahlt dafür, also sie sind bei illegalen Schwangerschaftsabbrüchen oft verletzt worden, manche sind auch verstorben. Also es war eine Situation, die sozusagen für die Mehrheit der Bevölkerung so nicht mehr tragfähig war und der Protest deswegen sich organisieren konnte. Gleichzeitig gab es politische Veränderungen im Land, die letztendlich auch ermöglicht haben, dass das, was internationales Recht ist und wo sich auch die einzelnen Länder international verpflichtet haben, bestimmte Dinge auch einzugehen, eben sozusagen die Barrieren für Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen zu reduzieren, dass sogar Legalisierung, also dass die Frauen das Recht haben, selbst zu entscheiden, wann sie Kinder bekommen, wie viele Kinder sie bekommen und so weiter. Alles das ist in den reproduktiven Rechten verankert und diese sozusagen auch internationalen Verpflichtungen mit entsprechender Beratung der Regierung letztendlich haben dazu geführt, ausgelöst durch natürlich die Proteste im Land, dass sozusagen neue Gesetzlichkeiten vorgelegt, aber wie gesagt nicht gleich im ersten Anlauf genommen wurde, die Hürde, sondern natürlich mehrere Anläufe brauchte, aber doch letztendlich dann Anfang des letzten Jahres mit dem großen Erfolg der sozusagen neuen Regelung der Legalisierung geendet hat. Also in Irland ist es ähnlich gewesen, wir haben auch dort sehr, sehr, sehr rückständige Regelungen gehabt. Dort wurde eine ganz breite Bevölkerung, also ein Referendum sozusagen erzwungen, das sich darauf richtete, dass die Bevölkerung entscheiden sollte, wollen sie eine Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen oder wollen sie das nicht? Es gab ganz viel Aufklärungsarbeit, es gab ganz viele, ja, in den einzelnen Regionen ganz viele Bürgerversammlungen, die sich mit dieser Thematik beschäftigt hat, weil auch dort natürlich die Leidtragenden wieder meist die Frauen waren, die natürlich die gebärfähigen Menschen waren, die letztendlich mit ihrer Gesundheit dafür bezahlt haben oder eben weite Wege in Kauf nehmen mussten. Viele sind ja nach England gefahren, weil es dort andere Regelungen gab und haben dort Schwangerschaftsabbrüche durchführen lassen. Alles das sozusagen sollte und wollte die Bevölkerung nicht mehr und deswegen ist es auch dort eben zu einer deutlichen Verbesserung gekommen. Und wir hoffen, wie gesagt, neben Malta, Polen ist Deutschland eigentlich eines der rückschrittlichsten Länder mit. Und deswegen denken wir, es ist einfach auch an der Zeit, hier in Deutschland Regelungen, die den Menschenrechten, also auch den Frauenrechten in besonderer Weise entsprechend zu finden. Und das ist das, was wir fordern. Wir sagen, 150 Jahre Widerstand sind genug. Also dieses Gesetz ist zur Gründung des Kaiserreiches ins Reichsstrafgesetzbuch aufgenommen worden und seitdem immer, du hattest das anmoderiert, immer mal kleine Reformchen hat es gegeben, aber dann eben auch immer wieder Rückschläge. Also in der Zeit der Weimarer Republik gab es eine ganz starke Bewegung gegen diesen Paragraph 218. Das gab es dann eben auch nochmal nach dem Krieg, dann vor allen Dingen in den 60er, 70er Jahren, wo ja dann das erste Mal dann auch so massenhaft wieder die Menschen auf die Straße gingen gegen den Paragraph 218, die sozialliberale Koalition von 71, dann letztendlich auch ein neues Gesetz mit einer Fristenregelung vorgelegt hatte, das leider durch das Bundesverfassungsgericht für rechtswidrig erklärt wurde und nachgebessert werden musste. Das ist das Ergebnis dann die Indikationsregelung gewesen, dass es 4 Indikationen in der Bundesrepublik gab. Zeitgleich gab es in der DDR aber eine Fristenregelung, die den Frauen das ganz freigestellt hatte, selbst zu entscheiden, ob sie in den ersten 3 Monaten jetzt diese Schwangerschaft austragen wollen oder zum Schwangerschaftsabbruch gehen. Also das war sozusagen innerhalb der DDR bis nach der Wende, bis zum Jahr 93, wo dann die neuen Gesetzlichkeiten für die gesamte Bundesrepublik, die jetzt gültige Beratungsregelung, also mit Pflichtberatung, Pflichtwartezeit sozusagen haben, die unter diesen Umständen ist der Schwangerschaftsabbruch zwar immer noch rechtswidrig, aber straffrei gestellt. Aber das ist so ein Konstrukt, was letztendlich dazu führt, dass es schwierig ist in der Ausbildung der Ärztinnen, dass auch immer weniger medizinisches Personal zur Verfügung steht, die sich dieser Aufgabe widmen, weil sie angefeindet werden, weil es nach wie vor eine Straftat ist. Es wird kriminalisiert, es wird tabuisiert. Und wir sind dabei, seit 10 Jahren als Bündnis genau das zu thematisieren, in diesem Jahr insbesondere durch die Kampagne 150 Jahre sind genug, eben diese Themen anzusprechen und auch insgesamt das Bewusstsein, in welcher Rechtslage wir uns befinden, wieder herzustellen, weil wir merken, dass es bei jüngeren Menschen gar nicht mehr so ist. Sie denken, es ist alles gut geregelt und es ist alles gut, aber ich glaube, das böse Erwachen wird kommen in den nächsten 5 bis 10 Jahren, weil die Ärzteschaft, die Schwangerschaftsabbrüche durchführt, auch schon sehr alt ist und zunehmend in den Rentenstand geht und in die Pensionierung und dann nicht nur in einigen Regionen, wie jetzt im Moment in Süddeutschland und Norddeutschland, kaum mehr Möglichkeiten bestehen, trotz der Gesetzeslage, weil eben kein Arzt mehr da ist, der die entsprechende ärztliche Leistung erbringt, den Schwangerschaftsabbruch durchführt und vor allem nicht nur durchführt, sondern auch nach modernsten Standards durchführt. Das ist ja auch das Wichtige, weil es muss in die Ausbildung, es muss in die Fortbildung von Ärzten und das ist im Moment nicht gewährleistet mit der Gesetzeslage.
Also Frauen haben seit jeher gegen diesen Paragraphen gekämpft und gleichzeitig sind aber auch die Perspektiven in den kommenden Jahren nicht rosig oder eher gefährlich in Deutschland.
Richtig.
Mich würde jetzt nochmal interessieren, ich habe den Eindruck, als Christina Hähne, vor wann war das, 3 Jahren oder so, als sie da dieses...
Ja, 2017 ist sie angeklagt und hat sich dann erfolgreich gewehrt. Ne? Dann ging eine breite Protestbewegung 2018 los. Ja, es wurde auch in den Medien mehr darüber berichtet und so weiter und so fort. Das war wirklich eine sehr erfreuliche Situation für uns, dass wir sozusagen dieses Thema gesamtgesellschaftlich mehr in das Zentrum wieder drücken konnten. Ja.
Genau, darauf wollte ich jetzt raufkommen, dass es eben für eine bestimmte Zeit auch sehr medial verhandelt worden ist, in diese ganze Auseinandersetzung auch wieder Drive reingekommen ist und das seitdem ja aber auch wieder zurückgekommen ist. Wieso meint ihr, ist es so schwierig, diese Kämpfe für eine Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen in Deutschland zu führen? Und wieso ist es vielleicht nicht so einfach, wie in Irland oder in Argentinien so eine breite soziale Basis oder Bewegung aufzubauen, die vielleicht dann auch die Politik zwingt, die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen voranzutreiben?
Ich glaube, es hat 2 Ursachen. Die eine Ursache sehe ich darin, dass es wirklich seit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil der 90er Jahre, also das war ja dann letztendlich 93, wo es auch wieder sozusagen den Antrag gab, die Schwangerschaftsabbrüche als nicht mehr rechtswidrig einzustufen. Das ist auch wieder vom Bundesverfassungsgericht gekippt worden. Es wurde gesagt, dass damals das ungeborene Leben zu schützen wäre und die Frauen eine Austragepflicht haben für Schwangerschaften, was letztendlich nicht zu Riesenprotesten geführt hat, sondern zu einer, ich sage mal, wir sind sozusagen ins Schweigen verfallen. Es gab dann wirklich 10 Jahre, kann man sagen, 10, 15 Jahre, das große Schweigen in Deutschland. In dieser Zeit hat sich auch in Deutschland eine sozusagen antifeministische, vor allen Dingen von christlichen Fundamentalisten, dazu gehört die katholische Kirche, die evangelikalen Gemeinden, aber natürlich zunehmend auch andere Strömungen, so die im rechten Rand so immer wieder fischen, dazugekommen sind, inzwischen die AfD, die ganz vehement sozusagen darauf bestehen, dass diese Gesetzlichkeiten und dieser Richterspruch aus den 90er Jahren so weiter so beibehalten wird. Wobei wir sagen, inzwischen auch in den 90er Jahren sind andere internationale Gesetzlichkeiten von Deutschland auch unterzeichnet und ratifiziert worden und das muss man auch zur Kenntnis nehmen und deswegen denken wir, einerseits haben wir jetzt sozusagen natürlich auch ein bisschen stärkeren Gegenwind, aber wenn genug Menschen auch wissen, wie ernsthaft die Situation ist und dass es eben sozusagen ja jeden Menschen treffen kann. Schwangerschaftsabbrüche sind nicht ein seltenes Ereignis, auch wenn man den Eindruck hat, vielleicht weil keiner drüber spricht, aber sie sind doch noch relativ häufig. Und das ist die häufigste Operation, die durchgeführt wird im Fach der Gynäkologie, Frauengeburtshilfe. Und wie groß die Not sein wird, wenn dann keine Ärztinnen mehr zur Verfügung stehen, ist natürlich die große Frage. Und der Schwangerschaftsabbruch ist nur ein Symptom dieser Bewegung, dieser antifeministischen Bewegung, jede Form andersartigen Zusammenlebens oder die verschiedenen Formen der geschlechtlichen Identität. Alles das sind ja sozusagen Themen, die überhaupt nicht für diese Gruppe der antifeministischen Kräfte überhaupt im Bewusstsein ist oder die völlig ignoriert wird und als krankhaft und so weiter bezeichnet wird. Und das sind natürlich, was die sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung betrifft, natürlich ganz schlechte Ausgangsbedingungen. Und ja, wir sehen, dass jetzt vielleicht mit einer neuen Regierung vielleicht eine Veränderung möglich ist. Wir haben ja vor den Wahlen einen Wahlcheck auch als Bündnis durchgeführt, wo wir die Parteien genau zu diesen Themen befragt haben. Und dabei ist rausgekommen, dass es schon auch sozusagen für die Parteien, die jetzt doch Zuwächse haben, also Sozialdemokratie und FDP, Möglichkeiten gesehen werden zu einer Liberalisierung, auf alle Fälle als erstes mal diesen Paragraph, der eben von Christina Hähnel auch bekämpft wird, Paragraph 219a, der das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche beinhaltet, was sie gesagt haben, was ja schon eben der Ausgangspunkt war der Proteste 2018, letztendlich 2019 dazu geführt hat, dass es keine Streichung dieses Paragraphen gab, sondern nur eine kleine Reformierung. Diese Reformierung hat letztendlich nicht viel Gutes gebracht. Im Gegenteil, war eigentlich destruktiv für die ganze Entwicklung, weil irgendwelche Listen von der Ärztekammer und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung erstellt werden, wo die Ärzte aber kein Interesse darauf haben, dass ihre Namen auf irgendwelchen Listen auftauchen, damit sozusagen die antifeministischen Kräfte noch stärker dann sich auf diese Kräfte, auf diese Ärzte, die Frauen helfen, die ungewollt Schwangeren helfen, sozusagen konzentrieren werden. Also letztendlich ist es viel besser, wenn die Ärzte selbst die entsprechende medizinische Leistung für ungewollt Schwangere erbringen, selbst darauf hinweisen, was sie machen und wie sie es machen und das auch dann im Internet ersichtlich ist für jeden, der normal recherchiert, wie man andere Sachverhalten auch recherchiert im Internet. Diese Zugänglichkeit muss auch für ungewollt Schwangere gegeben sein und gegeben werden. Da sind wir ganz optimistisch, dass das sicherlich relativ schnell passieren kann, jetzt mit einer neuen Regierung. Was den Paragraph 218 anbetrifft, wird es noch mehr Proteste geben müssen, brauchen wir. Und deswegen machen wir seit 4 Jahren auch, dass wir uns beteiligen an diesem internationalen Safe Abortion Day, weil wir sagen, in Deutschland ist es auf alle Fälle nicht gut geregelt. Es müssen Änderungen her. Und wir wollen dies ins Bewusstsein rücken und deswegen danke ich euch, dass ihr das Thema auch heute hier besprecht, weil wir denken, das ist wichtig, dass viele Menschen erfahren, dass diese rechtliche Situation, die Verankerung unter Straftaten gegen das Leben, den Schwangerschaftsabbruch dort nach Mord und Totschlag einzuordnen, nicht mehr den Gegebenheiten entspricht.
Das sagt Ines Scheibe vom Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung. Wir sprechen gerade, weil heute der Safe Abortion Day ist. Du hast gerade die verschiedenen Paragraphen angesprochen. Vielleicht können wir noch mal kurz über die sprechen, nur um die Unterschiede zu klären. Also es gibt den Paragraphen 218 und dann gibt es 219 und 219a, die das Werbeverbot beinhalten. Paragraph 218, ist das dann der Paragraph, der
die Straftat benennt? Genau, ich kann es ja mal gleich kurz sagen. Also der Paragraph 218 heißt wörtlich der Schwangerschaftsabbruch. Wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. So, das ist sozusagen der Strafgesetzparagraf und es ist sozusagen damit eine Straftat. Es wird nur dann im Paragraph 218a die Straflosigkeit noch definiert und zwar, wenn man sozusagen die Strafe wird ausgesetzt, wenn man sich hat vorher beraten lassen und das mit einem Beratungsschein nachweist und das innerhalb der ersten 12 Wochen passiert und der Schwangerschaftsabbruch nach 3 Tagen dann von einem Arzt vorgenommen wird. Das ist sozusagen die Bedingung oder sind die Bedingungen, dass eine Straflosigkeit ist. Aber es ist nach wie vor eine Straftat und damit rechtswidrig. Und das hindert eben die Ärzte daran, sozusagen oder in der ärztlichen Ausbildung eine entsprechende Ausbildung zu haben und auch eine Fortbildung und auch eine Forschung dazu zu haben. Und das ist, finde ich, noch hinterwäldlerisch, wo wir uns mit so vielen Themen beschäftigen, aber die, was reproduktive Gesundheit von Frauen betrifft, so schlecht behandeln. Der Paragraph 219a beinhaltet die Werbung für den Schwangerschaftsabbruch und da heißt es, wer öffentlich in einer Versammlung oder durch die Verbreitung von Schriften seines Vermögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise Informationen zur Vornahme fremder Dienste eines Schwangerschaftsabbruchs oder Mittel und Gegenstände oder Verfahren zum Abbruch der Schwangerschaft öffentlich macht, begeht eben eine Straftat, die entsprechend mit entsprechenden Strafen belegt sind. Und diese Strafen haben eben die Ärztinnen wie Christina Hähnel, aber noch viele andere auch in Berlin schon bekommen. Also sie haben Geldstrafen verhängt bekommen, nur weil sie die Informationen auf ihrer Homepage hatten, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen und dass diese Schwangerschaftsabbrüche entweder instrumentell, also als chirurgischer Eingriff, oder mit Medikamenten, medikamentös durchgeführt werden. Schon diese Information hat, oder mit dieser Information haben sie eine Straftat begangen. Das muss man sich mal vorstellen. Also im heutigen Zeitalter von Internet, dass sowas bestraft wird. Also das ist eigentlich unvorstellbar. Also diese Paragraphen müssen weg, ganz klar. Und Frauen sollten selbst darüber entscheiden, ob sie die Verantwortung, wenn sie ungewollt schwanger geworden sind, für ein Kind übernehmen können und nicht. Und ich denke, es sollte auch geregelt werden, dass ein gesetzlicher Anspruch auf Beratung, nicht eine Pflicht, sondern ein Anspruch auf Beratung besteht. Das sind auch wichtige Forderungen von uns.
Und wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, dann seid ihr optimistisch, dass jetzt mit der künftigen Regierung zumindest der Paragraph 219 abgeschafft werden könnte.
19a.
Das haltet ihr für realistisch, aber den Paragraph 218 meint ihr, da steckt noch ein bisschen mehr Arbeit drin, um den auch abzuschaffen?
Naja, es ist kein Automatismus, weil 19a wird natürlich auch nicht, da werden wir natürlich auch wieder Proteste brauchen, von allein passiert nichts. Auch Regierende und Parlamente brauchen Druck, um praktisch auch fortschrittliche Lösungen, wie sagt man, gesetzlich zu verankern und dann zu verabschieden. Von allein passiert generell nichts, nur aus Einsicht. Aber wir werden schon dafür sorgen, dass viele Menschen sozusagen, so wie wir das heute mit dem Safer Abortion Day, wenn in 60 Städten heute Aktionen stattfinden zu dem Thema Schwangerschaftsabbruch, denke ich, ist das schon ein deutlicher Schritt nach vorne gegangen. Zunächst haben wir angefangen mit 40 Städten am Anfang unserer Bewegung, mit 30, 40 Städten und jetzt haben wir das verdoppelt. Also das sind schon kleine Erfolge, die wir erzielt haben. Es haben sich auch in der Bundesrepublik viele lokale Bündnisse für sexuelle Selbstbestimmungen gebildet inzwischen. Gerade in Süddeutschland, in Passau hat sie ein Bündnis gebildet, aber auch in anderen Städten. Und es gibt viele Pro-Choice-Gruppierungen, die heute mit aktiv auf der Straße sind. Also ich bin da ganz optimistisch, dass diese Bewegung weiter wachsen wird und dass wir wirklich auch ein Stück weiter vorwärts kommen in dieser Frage. Endlich.